Hi und herzlich willkommen zu der heutigen Business Babe Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge rede ich mit der lieben Alberta über das Thema finanzielle Freiheit und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Alberta.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Gar kein Problem. Für alle, die dich und deinen Instagram-Kanal noch nicht kennen, wäre es super, wenn du dich einmal kurz und knackig vorstellen könntest.
Klar, gern. Ich bin die Alberta. Ich bin 26 Jahre alt, lebe in Düsseldorf und betreibe jetzt seit ungefähr einem Jahr den Kanal Wealthy and Connected. Mhm. Und dort teile ich einfach so ein bisschen meinen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit und gebe da einfach so ein paar Tipps und Tricks mit.
Mhm. Wie bist du denn auf den Namen gekommen? Das ist schon ein specialiger Name, sonst ist es ja bei vielen Finanzkanälen einfach so Finanz und irgendein Tier oder so.
Genau.
Da finde ich deinen Namen schon cooler. Sag mal, wie du darauf gekommen bist.
Tatsächlich, das ist eine gute Frage. Ich hatte irgendwo mal den Spruch oder den Namen Rich and Connected aufgegriffen. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie schon recht cool, aber dann dachte ich mir so, rich and connected, irgendwie ein bisschen poserhaft. Genau, also für mich wealthy and connected war halt so, okay, ich möchte halt auf meinem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit wohlhabend werden, mhm, und mein Wissen auch mit anderen Leuten teilen, mit anderen Leuten mich vernetzen und auch von anderen lernen. Und dadurch kam dann halt noch dieser zweite Teil connected.
Mhm. Das, was du jetzt gesagt hast, finde ich schon mega spannend, weil daran sieht man zum Beispiel auch, dass du schon ein sehr gutes Mindset hast, weil viele Leute zum Beispiel sträuben sich ja auch voll zu sagen, dass sie das Ziel haben, irgendwie reich oder wohlhabend zu werden, weil es halt gesellschaftlich dann auch immer so ein bisschen poserhaft so ist, ne? Also da sagt man ja oft ganz so, ja, keine Ahnung, man will das jetzt nicht unbedingt so sagen, weil man nicht irgendwie angeben möchte, aber an dem reinen Wunsch, irgendwie wohlhabend zu werden, ist ja überhaupt nichts Verwerfliches so.
Absolut nicht so, ne? Und ich glaube auch, dass viele Leute denken, okay, wenn man jetzt sagt, ich möchte wohlhabend werden, stellen die sich irgendwie, ich weiß nicht, den Ferrari vor, irgendwie, ne, einfach eine Protzerkarre, Luxus, was ja auch absolut nicht schlimm ist. Aber jeder definiert das ja nochmal so ein bisschen für sich selbst, ne, was er darunter versteht, genau.
Ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn insgesamt so zum Thema finanzielle Freiheit, Vermögensaufbau gekommen?
Tatsächlich war das, ich hatte halt so zwei Schnittpunkte oder so zwei Aha-Momente, in denen ich mich angefangen habe, mit dem Thema Finanzen, Sparen und Investieren zu beschäftigen. Mhm. Und beide Male war ich tatsächlich in den USA. Mhm. Und ich finde, dort ist das Thema generell einfach viel, viel präsenter oder war damals halt viel präsenter als hier bei uns. Mhm. Und ich weiß halt noch, wie ich ein Buch gelesen hatte. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, wie dieses Buch heißt. Aber da ging es einfach darum, dass irgendein McDonald's-Mitarbeiter, der fing an, dort zu arbeiten als Reinigungskraft, hat sich dann irgendwann hochgearbeitet zum Burgerbrater und hat halt durch einen frugalen Lebensstil und indem er einfach irgendwie über die Hälfte seines Einkommens investiert hat, war der innerhalb von kürzester Zeit Millionär. Und da dachte ich mir so, okay, krass, also das können ganz normal Sterbliche auch schaffen. Man muss nicht unbedingt irgendwie eine super Idee haben à la Facebook oder Tesla. Mhm. Und da war so für mich der Moment, okay, das möchte ich irgendwie auch. Mhm. Als ich dann wieder zurück in Deutschland war, habe ich das Thema wieder ein bisschen, schleifen lassen, sage ich mal, weil diese ganzen amerikanischen Bücher, die ich mir damals gekauft habe, die haben halt nicht zum deutschen Markt so wirklich gepasst, dieses in irgendwie 401k einsparen, und da war ich irgendwie ein bisschen wieder verloren, bis ich dann tatsächlich auf Madame Moneypenny gestoßen bin, und da, genau, hat das Ganze dann wieder angefangen und da habe ich mich auch wieder mehr mit dem Thema beschäftigt.
Mhm. Ja, super spannend. Also ganz witzig ist auch, dass ich, als ich das erste Mal in den USA war, tatsächlich mein erstes Buch über ETFs gelesen habe. Das ist auch irgendwie so, wie du schon gesagt hast, das ist so völlig normal. Da gibt es ja diese klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte so. Und da beschäftigen sich halt auch, finde ich persönlich, viel mehr Menschen mit dem Thema Vermögensaufbau und haben halt auch irgendwie dieses Ziel vor Augen, dass sie wissen, so ja, in Amerika ist alles möglich und dann kann ich auch zum Millionär werden. Und das ist dann halt wirklich so ein Ziel, worüber auch offen gesprochen wird. Also hatte ich jetzt zumindest den Eindruck in den USA. War das bei dir auch so?
Ja, also definitiv. Auch zum Beispiel in meiner Gastfamilie. Also das erste Mal, als ich in den USA war, da war ich als Au-pair dort. Und dort wurde eigentlich auch ziemlich offen über Geld gesprochen. Es war auch klar, irgendwie, dass die Kinder ja immer einen Teil von dem Geld, das sie irgendwie zu Weihnachten bekommen haben oder zum Geburtstag immer ja, sparen und auch spenden. Das fand ich ganz gut. Kann natürlich jetzt auch daran liegen, ne, dass ich halt in einem Circle mich umgeben habe, wo Leute über Geld gesprochen haben, offen über Geld gesprochen haben. Aber ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass es dort ein bisschen präsenter ist als bei uns.
Und erinnerst du dich noch so daran, wie deine ersten Schritte dann zu deinem ersten eigenen Investment waren? Also wie bist du dann vorgegangen, sozusagen das erste Mal, bis du das richtige Geld dann investiert hast?
Ja, tatsächlich habe ich ganz, ganz viel über YouTube und klassische Büchern gelernt. Ich glaube, das allererste Buch, was ich mir durchgelesen habe, war Der Finanzvisier. Und das war halt, ich habe es auch so ein bisschen als Nachschlagewerk genommen, habe immer geschaut, okay, was heißt denn der Begriff? Habe dann halt immer irgendwie gegoogelt oder mir YouTube-Videos angesehen, gerade auch von Finanzfluss. Und so kam ich eigentlich Schritt für Schritt zu meinen ersten Investments. Und das waren dann halt ja, ganz klassisch ETFs. Einmal den MSCI World und den MSCI Emerging Market. Und ich bin halt wirklich, also es war wirklich Learning by Doing. Ne? Wenn ich irgendwie ne, mir ein Depot aussuchen musste, dann habe ich irgendwie dann angefangen zu googeln, mir Videos anzusehen. Dann habe ich angefangen, wenn es irgendwie darum ging, okay, was ist eine WKN-Nummer, das dann gegoogelt. Also alles so Step by Step mit Google und YouTube.
Und wie würdest du sagen, hat sich dein Anlegerverhalten heute im Vergleich zu früher verändert? Also hat sich irgendwas in deiner Investmentstrategie geändert oder investierst du immer noch, wie du damals angefangen hast?
Tatsächlich investiere ich immer noch so, wie ich angefangen habe, also immer noch sehr, sehr breit diversifiziert. Also der meiste Anteil meiner Sparquote geht auch immer noch in diese zwei ETFs. Und jetzt habe ich noch so, ja, eine Einzelaktie, die ich mir angesehen habe und investiere auch noch so ein bisschen in Krypto, aber das ist halt eher so ein bisschen Spielgeld, was ich da rein investiere und das, ja, damit hoffe ich jetzt nicht unbedingt auf den Vermögensaufbau. Genau.
Das finde ich super spannend, weil bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich habe genau mit diesem gleichen 70-30-Portfolio angefangen wie du. Und das ist auch heute immer noch meine Hauptsparquoten sozusagen. Ich sage immer so, warum sollte man ein funktionierendes System ändern, ne? Never change a running system. Und
Ja.
genau, da bin ich auch so geblieben. Jetzt würde mich auf jeden Fall interessieren, du hast gerade gesagt, du hast dann deine ersten Schritte gemacht und hast dann investiert. Wie ist denn zu unserem Thema jetzt zurückzukommen, dieser Schritt gewesen, dass du dich mit dem Thema finanzielle Freiheit wirklich beschäftigt hast? Oder war das von Anfang an sozusagen mit dem ersten Investment verbunden?
Nee, tatsächlich nicht. Also anfangs war es wirklich dieser Gedanke, okay, du schaffst es irgendwann irgendwie Millionärin zu werden. Und dann irgendwann auch, ich denke mal über YouTube und Co. und auch einer amerikanischen Familie, der ich folge, ich glaube, die nennen sich Our Rich Journey, genau. Und durch die bin ich halt tatsächlich auch erstmal auf dieses, ja, finanzielle Unabhängigsein, nicht mehr für sein Geld arbeiten müssen, aufmerksam geworden. Und da dachte, also ich war irgendwie sofort gecatcht davon und dachte mir, wie cool ist das denn bitte, wenn du irgendwie mit Mitte 30 einfach deinen Job aufgeben kannst und dann irgendwie die Dinge im Leben tun kannst, auf die du halt richtig, richtig Lust hast. So, ne? Und da fing es an, dass ich dann auch wieder über YouTube ganz viel konsumiert habe, mir auch wieder Bücher durchgelesen habe und auch hier war dann wieder der Moment da, okay, das ist alles gar nicht so unrealistisch. So, ne? Und ich glaube, was einen dann so am meisten motiviert hat oder mich persönlich am meisten motiviert hat, sind halt immer Zahlen. Ne? Hier die 4%-Regel, die ja, hast du ja auch schon öfters mal erklärt. Als ich dann quasi mir angesehen habe, wie viel ich sparen müsste, beziehungsweise investieren muss, um dann in, ja, ich weiß nicht, mit Mitte 30 finanziell unabhängig sein zu können, dachte ich mir wieder, okay, das ist etwas, was du schaffen kannst. So, ne? Und ja, deshalb bin ich dann quasi diesen Weg eingeschlagen.
Super spannend. Du hast auf deinem Instagram-Profil auch unten in deiner Bio stehen, das Ziel ist so ungefähr finanzielle Freiheit mit 35. Da würde mich auf jeden Fall jetzt interessieren, was konkret stellst du dir unter dem Thema finanzielle Freiheit vor? Also es ist ja ein relativ weit zu fassender Begriff. Also was ist für dich wirklich der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich finanziell frei?
Okay. Ja, für mich wäre das quasi der Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich habe genügend passive Einnahmen, dass ich halt meine monatlichen Ausgaben damit decken kann. Und das aber, also meine Basic Needs quasi, ne? Dass ich irgendwie davon leben kann, mich ernähren kann und vielleicht, wenn dann maximal für irgendwelchen Luxus oder extra dann noch weiter arbeiten müsste. Aber ich glaube, also was für mich da der ausschlaggebende Punkt bei ist, dass ich an einem Punkt ankommen möchte, wo ich sage, okay, ich kann mich irgendwie von dem Ort, an dem ich aktuell lebe, entbinden, beziehungsweise kann halt ortsunabhängig leben und kann mir auch meine Zeit so einteilen, wie ich möchte. So, ne? Und meinen Tag so gestalten, wie es mir am liebsten ist.
Und wie bist du da vorgegangen, diese konkrete Summe für dich zu definieren? Also hast du jetzt zum Beispiel geschaut, was habe ich jetzt? Und hast du dann angeschaut, zum Beispiel jetzt mit der 4%-Regel, wie viel du sparen müsstest oder wie genau hast du dir dieses Ziel gesetzt?
Genau. Also ich habe mir erstmal ausgerechnet, okay, wie hoch sind aktuell meine Lebenshaltungskosten? Wie viel bräuchte ich, um aktuell halt über die Runden kommen zu können? Dann habe ich mir aber nochmal, das ist jetzt natürlich, ne, niemand weiß, ob das tatsächlich so sein wird, aber auch schon ein bisschen so kalkuliert, okay, was für ein Leben möchte ich denn mit 35 haben? Vielleicht gehe ich da schon in die Familienplanung. Genau, wie viel Geld bräuchte ich denn gegebenenfalls mit 35 zu leben? Und habe dann diese monatliche Summe quasi definiert und mir dann quasi so ausgerechnet, okay, wie viel müsste ich investieren, um dann ab dem Alter von 35 Jahren diese Summe quasi jährlich entnehmen zu können.
Okay. Und wenn du jetzt sagst, okay, zum Beispiel jetzt mit 35, das wäre dein Ziel, wie würdest du das Ganze umsetzen? Also würdest du dann immer einen Teil deines Depots verkaufen oder würdest du vielleicht umschichten in ausschüttende Produkte? Also wie hast du dir das vorgestellt?
Genau, also entweder sage ich, okay, ich lasse mir einen Teil ausschütten oder ich würde dann tatsächlich halt auch einfach laut der 4%-Regel dann immer diese 4% dann einfach entnehmen, einmal jährlich und mir das dann halt für das ganze Jahr aufteilen.
Für alle, die die 4%-Regel nicht kennen, könntest du es vielleicht noch mal so kurz und knackig zusammenfassen, was es eigentlich ist, von der wir hier die ganze Zeit reden?
Ja, genau, ich versuche es mal.
Okay.
Genau, also wie man bei der 4%-Regel vorgeht, beziehungsweise die 4%-Regel besagt, dass du, wenn du deine jährlichen Ausgaben quasi mal 25 nimmst, dann hast du den Betrag, den du quasi ansparen musst oder ja, dein Depotwert sein muss, um jährlich 4% entnehmen zu können, deine kompletten Lebenshaltungskosten quasi decken zu können, ohne dass sich dein Depot halt schmälert. So, und natürlich, ne, gibt es da noch einige Anpassungen, die man da vornehmen müsste oder könnte, aber man besagt, dass man dann quasi von diesem Depot sein Leben lang leben könnte, ohne wieder arbeiten zu müssen.
Ja, genau. Also, wie du schon gesagt hast, ist es halt so ein ungefährer Referenzwert, aber das finde ich ehrlich gesagt immer ganz cool, wenn man sich so sein eigenes Depot anschaut und ob diese Zahl jetzt in, keine Ahnung, 50 Jahren immer noch irgendwie eine Zahl ist, mit der man rechnen kann, ist natürlich eine andere Frage. Aber wenn man sich jetzt sein aktuelles Depot anguckt und überlegt, so, ich könnte jedes Jahr 4% davon entnehmen und mein Depot würde trotzdem nicht kleiner werden, dann finde ich das immer ganz cool, weil wenn man jeden Monat investiert, wird es ja automatisch mehr plus Rendite. Und man kann halt sozusagen jedes Jahr einfach mehr
Genau.
und mehr entnehmen, ohne dass das Depot an sich verkleinert werden würde. Und den Gedanken finde ich teilweise auch sehr, sehr motivierend einfach, weil wenn man jetzt zum Beispiel so ein passiver Investor ist, wie du und ich ja sind, dann habe ich bei manchen Leuten vielleicht auch teilweise die Befürchtung, dass denen das nicht spannend genug ist oder dass man vielleicht auch so ein bisschen die Motivation immer verliert, dann sich noch mehr Geld sozusagen rauszunehmen, um das zu investieren. Aber wenn man so sieht, wie sein eigenes Ziel immer greifbarer wird, dann finde ich das Ganze als Weg schon so motivierend.
Ja, finde ich auch, definitiv. Und ich hatte tatsächlich jetzt auch ja, bei der Valentina von Minimal Frugal gesehen gehabt, dass sie auch jetzt schon immer schaut, okay, welche Kosten könnte ich denn schon von meinem aktuellen Depotwert tatsächlich decken? Und das finde ich halt auch eine richtig gute Idee, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, krass, ich habe jetzt schon so gut irgendwie gearbeitet oder so gut schon investiert, gespart, dass ich mittlerweile jetzt schon quasi meine variablen Kosten vielleicht decken könnte oder irgendwie mein Bahnticket. Also ich finde, das motiviert dann auch nochmal enorm.
Und was ich auch spannend finde, wie du gerade gesagt hast, wenn man sich zum Beispiel einzelne Positionen raussucht, das Thema finanzielle Freiheit ist ja für manche Leute auch nicht wirklich dieser Moment, wo man sagt, okay, finanzielle Freiheit, sondern es bedeutet ja auch im Laufe der Zeit einfach so eine gewisse Entlastung oder so eine gewisse Entspannung, wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich könnte jetzt zum Beispiel meine Miete sozusagen mit meinen Einnahmen decken, dass man auch automatisch sagen könnte, nicht nur, ich möchte irgendwann nicht mehr arbeiten, sondern ich kann vielleicht auch jetzt schon weniger arbeiten oder ich kann mir jetzt schon das und das gönnen oder ich habe diese Position auf jeden Fall schon gesichert und brauche halt viel weniger Einkommen. Ob man das jetzt möchte oder nicht möchte, ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Also finanzielle Freiheit soll ja nicht immer gleichermaßen bedeuten, man möchte jetzt nur noch den ganzen Tag auf der Hängematte liegen, aber
Ja.
es bedeutet halt auch eine gewisse Entlastung. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend.
Genau, das sage ich tatsächlich auch schon, dass ich mich ein Stück weit jetzt schon frei fühle oder allein schon mit dem Notgroschen, sobald der schon angespart ist. Ich finde, der nimmt einen schon so extrem viele Sorgen. Irgendwie, man ist abgesichert, man weiß, okay, wenn mir jetzt irgendwie etwas passieren würde, da es ist noch genug Geld da, ich ne, kann in Notfällen auskommen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, das Magische, wenn man sich halt so früh schon irgendwie mit den Finanzen beschäftigt. Also, wie du schon gesagt hattest, man wartet jetzt nicht unbedingt darauf, bis ja, Tag X gekommen ist und man irgendwie Summe X erreicht hat, sondern der ganze Prozess dahin ist eigentlich auch schon ja sehr befreiend.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen in das genauere Detail gehen, gibt es ja immer so drei große Säulen, die man haben kann. Also einmal das Geld sparen, das Geld verdienen und das Geld investieren. Da würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren, hast du denn als allererstes auch so eine gewisse Summe zum Beispiel, die du auf jeden Fall im Monat investierst? Oder sagst du immer, ich versuche sozusagen das Bestmögliche rauszuholen, aber es ist immer variabel?
Also eigentlich, es gibt so eine feste Summe, die ich definitiv immer spare beziehungsweise investiere. Und dann schaue ich halt immer noch so ein bisschen, okay, was geht diesen Monat sonst noch? Geht da noch ein bisschen mehr oder ja, ist halt nicht mehr drin in diesem Monat. Und ich versuche halt tatsächlich 50% meines Einkommens zu sparen. Beziehungsweise zu investieren. Das kann man natürlich irgendwann, also ich arbeite halt jetzt mittlerweile Vollzeit, das ging natürlich auch nicht von Anfang an, ne? Also ich würde jedem immer raten, so viel zu investieren oder zu sparen, wie man ja, sich komfortabel fühlt. Aber bei mir sind es aktuell tatsächlich, dass ich sage, okay, 50%, das schaffe ich definitiv.
Und das ist dann sozusagen deine Mindestsumme, von der du gerade gesprochen hast.
Genau, ja, das ist dann die Mindestsumme, von der ich gesprochen habe, ja.
Und wenn wir uns die anderen beiden Bereiche anschauen, das ist natürlich auch sehr von dem Gehalt abhängig, haben wir noch den Faktor Geld verdienen und Geld sozusagen sparen. Und vielleicht schauen wir uns jetzt erstmal den Geldverdienen-Faktor an. Also wie bist du da vorgegangen? Hast du dich vielleicht speziell für einen Job entschieden, weil du wusstest, dass es da eine besonders hohe Belohnung, also ein besonders hohes Gehalt für gibt? Oder wie gehst du vor, um vielleicht aus deiner Zeit auch das bestmögliche Geld zu machen?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und das ist dann tatsächlich auch diese variable Komponente, die dann in meiner Sparquote dann aufkommt, dass ich sage, okay, mit meinem Hauptjob, ja, kann ich diese 50% sparen, aber vielleicht geht ja noch mehr, wenn ich irgendwie noch anderweitig versuche, Geld zu verdienen. Und ich muss auch sagen, tatsächlich mein erster Job, da bin ich nach dem Gehalt gegangen und dachte mir, okay, das ist ein sehr, sehr gut bezahlter Job, den machst du. Ich habe auch extrem viel verdient, aber schnell auch gemerkt, okay, das ist nicht das Wahre und das kann halt nicht alles sein, so, ne? Und habe dann tatsächlich ein, ja, Gehaltseinbußen eingenommen und mache halt jetzt etwas, was mir Spaß macht. Deshalb würde ich halt niemandem irgendwie raten, krampfhaft nur um irgendwie seine Sparquote erhöhen zu können, irgendeinen Job zu machen oder einer Tätigkeit nachzugehen, bei der man absolut keinen Spaß hat, ne? Und ich glaube, es bringt da halt mehr, einfach sich auch hier breiter aufzustellen und zu sagen, okay, ich diversifiziere nicht nur meine Investitionen, sondern auch meine Einkommensströme. Habe irgendwie vielleicht einen, ja, okayen Hauptjob, den ich habe, wo ich mittelmäßig gut verdiene, nutze aber dann vielleicht meine Freizeit und baue mir noch ein Nebenbusiness auf oder ja, werde noch irgendwie nebenbei tätig. Und so mache ich das dann quasi. Ich versuche mir jetzt quasi noch weitere Einkommensströme aufzubauen.
Und das interessiert mich natürlich jetzt schon sehr. Dieser Job, von dem du gerade gesprochen hast, wo man sehr gut verdient hat. Erstmal, was war das? Und wie versuchst du dir weitere Einkommen aufzubauen?
Genau, also das war halt, ja, ich sag, Regionalverkaufsleiterstelle. Ja, bei einem sehr großen Discounter, deutschen Discounter. Und man verdient da halt schon sehr, sehr ordentlich, gerade wenn man direkt von der Uni kommt. Und ja, weitere Einkommensströme, wie ich das aktuell versuche, ist halt einmal über Coachings, die ich gebe, One-on-One-Sessions. Und tatsächlich versuche ich jetzt aktuell meine erste Immobilie zu erwerben und mir langfristig dann halt dadurch dann noch ein bisschen Vermögen aufzubauen und ja, vielleicht auch ein bisschen Cashflow.
Verstehe. Super, super spannend, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Das ist auch so ein gewisses Muster, finde ich, von allen Leuten, die ja zu Reichtum oder einfach Wohlstand gekommen sind. Das ist dieses breit diversifizieren, nicht nur in dem Thema investieren angesagt ist, sondern halt auch wirklich in dem Thema Einkommen aufbauen und so weiter und so fort. Also ich finde, egal mit wem man sich unterhält, der so dieses Ziel vor Augen hat, das sind halt einfach immer die gleichen Muster, die man so sieht. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Spalte Sparen schauen, also sagen wir, du hast trotzdem natürlich jetzt immer noch einen gut bezahlten Job, kriegen es ja trotzdem viele Leute mit gut bezahltem Job nicht hin, eine Sparquote von 50% zu erreichen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Natürlich kommt es auch sehr darauf an, wo man wohnt, ob man Kinder hat oder nicht. Wie schaffst du das denn, diese Summe zu erreichen? Also wie diszipliniert bist du da? Welche Taktiken wendest du an? Was ist so deine Strategie?
Genau. Also ich muss auch sagen, das ist bei mir halt nicht unbedingt krampfhaft. Ich habe, ja, ich sage jetzt einfach mal, meinen studentischen Lifestyle nicht so richtig aufgegeben. Mir ging es im Studium halt immer gut. Ich hatte irgendwie trotzdem mal Spaß, bin auch so mal recht gut rumgekommen. Und zum Beispiel habe jetzt dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, nicht verstanden, warum ich jetzt unbedingt eine Riesenwohnung mit einem separaten Arbeitszimmer brauche und ja, wohne halt eigentlich immer noch auf relativ kleiner Fläche, zwar in einer eigenen Wohnung, nicht mehr in einer WG, aber das hat dann zum Beispiel schon enorm geholfen. Und ja, also es sind halt alles so Kleinigkeiten und ich sage halt immer, wenn man das wirklich möchte, dann kann man auch tatsächlich kreativ werden. Es ist aber auch nicht wirklich was für jeden, so, ne? Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und es muss ja auch nicht unbedingt für jeden sein. Aber wie gesagt, ich bin einfach dieser Lifestyle-Inflation recht gut entkommen und schaue einfach mal, wie lange das quasi noch halten wird.
Ich finde das super spannend, weil du ja gerade schon gesagt hast, dass du in Düsseldorf wohnst, was ja auch tendenziell schon eher eine teurere Stadt ist, wenn man sich das mal anschaut, dass du da trotzdem deine Quote halten kannst. Wie machst du das denn so im Alltag einfach? Also es gibt ja wirklich viele Optionen, viel Geld auszugeben. Sagst du denn einfach, okay, ich setze mir zum Beispiel ein bestimmtes Budget für das Thema Freizeit oder sagst du, ich gucke einfach mal, was nach der Sparquote überbleibt und gebe das dann aus? Also wie gehst du da vor?
Genau, also ich habe eigentlich so für sehr, sehr viele Lebensbereiche Budgets definiert und diese überarbeite ich tatsächlich auch immer häufiger, denn zum Beispiel, ja, zur Corona-Zeit konnte ich natürlich extrem viel sparen, man hat einfach nicht mehr so viele unternehmen können und jetzt merke ich selbst auch, okay, ich komme mit diesen Budgets gar nicht mehr aus. und muss sie jetzt halt irgendwie nach oben anpassen, was dann auch absolut in Ordnung ist. Aber ich glaube, was mir halt tatsächlich hilft, ist, dass ich sage, okay, meine Fixkosten ja, liegen irgendwie bei Summe X, dann habe ich halt Budgets irgendwie für meine variablen Kosten. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, glaube ich, auch so ein Budget für Luxus und spaßige Dinge. Also, ne, ich weiß, okay, ich reise gerne und mache gerne Urlaub, sprich, das plane ich mir dann ein und lege dann halt jeden Monat irgendwie Geld dafür beiseite und halt auch irgendwie, ja, wenn man sich mal was gönnen möchte, ne, irgendwie eine Handtasche sich kaufen möchte, etc., dass ich dann nicht unbedingt direkt losgehe und ja, die Kreditkarte durchziehe, sondern halt dafür dann halt auch gewisse Spartöpfe habe. Und ich glaube, das hilft wirklich enorm, weil man dann nicht das Gefühl hat, dass man ja sich komplett zurücknehmen muss, aber trotzdem halt diese Kontrolle behält, während man ja das Geld ausgibt.
Und führst du da ein Haushaltsbuch oder hast du bestimmte Unterkonten? Wie machst du das für dich? Oder sagst du einfach, okay, ich weiß jetzt, keine Ahnung, ich war letzte Woche eine Handtasche kaufen, dann ist jetzt kein Geld mehr drin sozusagen.
Nee, tatsächlich führe ich Unterkonten und habe dann quasi für jeden Spartopf, das kann man ja jetzt bei ganz vielen Banken relativ gut machen mit irgendwie Pockets, dass ich sage, okay, ich habe ein Pocket für irgendwie Urlaub und dann irgendwie am Anfang des Monats kommt Summe X auf das Urlaubspocket und da wird es dann angespart und dann kommt irgendwie Summe X auf das, ich weiß nicht, Wünsche und Träume Konto. Und es steht dann auch nicht fest, okay, dieses Geld ist jetzt für eine Handtasche da, aber das Geld liegt einfach da, um irgendwas zu kaufen, woran ich irgendwie Freude habe. Und das ist, also so gehe ich halt vor. Anfang des Monats werden die ganzen Spartöpfe quasi befüllt und die ganzen Budgets befüllt.
Würdest du dich denn selber als Frugalistin oder Minimalistin bezeichnen?
Tatsächlich. Anfangs dachte ich immer, nee, Frugalismus bestimmt passt nicht, hab aber ja, das ist ja, wird in den Medien und Co. immer relativ negativ dargestellt. Aber im Endeffekt heißt ja Frugalismus einfach nur, dass man ja Geld für die Dinge ausgibt, wo man einen absoluten Mehrwert von hat, wo man sagt, okay, das genieße ich und dann gebe ich dafür halt auch Geld aus. Und die Summe ist ja dann, sage ich jetzt auch mal, relativ unwichtig. Und damit kann ich mich definitiv identifizieren, dass ich sage, okay, Urlaub machen ist mir zum Beispiel wichtig. Und da möchte ich jetzt nicht irgendwie sagen, nee, ich mache jetzt irgendwie die nächsten 5 Jahre keinen Urlaub, nur damit ich irgendwie schneller an mein Ziel komme, weil Urlaub mir tatsächlich halt einen guten Mehrwert bietet.
Ja, finde ich auch richtig gut, dass du das sagst. Ich habe mich ja auch schon mit der Valentina zum Beispiel jetzt minimal frugal im Podcast unterhalten. Und das ist halt auch so ein System, was ich auf jeden Fall unterstützen würde, weil viele Leute empfinden ja Sparen oder sich etwas nicht kaufen automatisch als Verzicht
Ja.
und halt als Einbuße in ihrer Lebensqualität. Und das ist halt auch sowas, was ich gut finde, wenn man das hinterfragt. Also, ob das jetzt zum Beispiel aus nachhaltigen Aspekten ist oder einfach für einen persönlich, wenn man seine eigenen Wünsche hinterfragt, finde ich eigentlich immer gut. Also einfach sich selber zu hinterfragen und sein eigenes Verhalten, Konsumverhalten und so weiter, bringt ja immer einen Mehrwert. Auch wenn man dann sagt, okay, diese Handtasche jetzt wieder als Beispiel, bringt mir so einen extremen Mehrwert, dann möchte ich halt Geld ausgeben und die macht mich dann jahrelang glücklich sozusagen.
Genau das. Und das ist halt, weshalb nochmal zu deiner Frage zurück. Ich habe am Anfang ganz akribisch, mittlerweile nicht mehr, ein Haushaltsbuch geführt, um einfach mal so für mich im Blick zu haben, okay, wo geht denn dein Geld hin? Und da habe ich ganz schnell gemerkt, okay, irgendwie in der Mittagspause immer diese 12 Euro, die du ausgibst fürs Essen, gehen und irgendwie da mal 5 Euro für einen Kaffee. Das ist Geld, was du dir tatsächlich sparen kannst, weil du absolut keinen, ja, Mehrwert davon hast, beziehungsweise dich das nicht unbedingt glücklicher macht. Aber wenn ich dann irgendwie abends zusammen mit Freunden unterwegs bin und man dann irgendwie zusammen essen geht, das ist dann wieder Geld, was man gerne ausgibt. So, ne? Und ich glaube, das ist halt wirklich das Wichtige für sich da halt irgendwie zu differenzieren.
Ja, super cool. Zum Schluss auch noch mal so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Was ist denn so das Ziel oder die Wunschvorstellung, die du hast, wenn du die finanzielle Freiheit erreicht hast? Also sagst du dann für dich, Ich möchte meinen Job aufgeben, ich möchte irgendeinem Traum nachgehen. Und da sagst du, nee, für mich ist es einfach nur, dass ich dann 100% die Wahl habe, was ich jetzt tue. Also so mit dem Blick in die Zukunft, was ist so dein Ziel und was würde dich so erfüllen, wenn du das Ziel erreicht hast?
Genau. Also tatsächlich arbeiten würde ich weiterhin. Ich glaube, mein größtes Ziel und mein größter Wunsch ist tatsächlich die Ortsunabhängigkeit. So, ne, dass ich sagen kann, okay, es gibt nicht diesen einen Ort, wo ich dauerhaft leben muss, sondern dass ich halt ja irgendwie überall leben kann und von überall auch aus arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, so, ja, das mein Warum.
Mhm, verstehe.
Genau,
Super schön. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es klappt mit deinem Ziel, finanzielle Freiheit. Und du hast das letzte Wort, wenn du irgendwas noch sagen möchtest, das kannst du jetzt tun.
ja, also vielen, vielen Dank nochmal, dass ich hier dabei sein durfte. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter und spannender Austausch.
Sehr gerne. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, dir natürlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke,
Tschüss!
dir auch einen schönen Tag.